große Führungskräftetagung dann die Frage gestellt, wie viel Zeit verbringt, habt ihr eigentlich wirklich in den letzten 6 Monaten mit euren Mitarbeitern direkt verbracht? Großes Schweigen im Saal. Also wo man eben auch sieht, dass alle in ihren Rollen das Beste geben, aber eigentlich nicht miteinander sprechen. Ja, und das sind so Erlebnisse gewesen, die haben mich auch schockiert, wie weit weg Vorstände und Geschäftsführungen von den Menschen im Unternehmen sind.
Unternehmen und Geschäftsmodelle sind im Umbruch. Menschen reflektieren sich immer mehr und orientieren sich neu. Genau jetzt bedarf es also große Veränderungen bei Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders ein humanzentrierter Ansatz wird dabei immer eine größere Rolle spielen. Doch wie gelingt der Wandel? Welche Erfolgsfaktoren sind bei einer solchen Transformation zu berücksichtigen? Dazu habe ich mit Jörg Staff gesprochen. Jörg wurde 2021 vom Personalmagazin zu den 40 führenden HR-Köpfen gewählt, erhielt 2022 als Personalvorstand bei der Atruvia AG den Publikumspreis CHRO of the Year und ist seit 2023 neues Vorstandsmitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn, ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Jörg verrät dir zu Beginn der Podcast-Folge 5 Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Transformation. Im weiteren Verlauf wirst du dann erfahren, wie Menschen bei einer solchen Transformation mitgenommen werden können, wie ein menschenzentrierter Ansatz in Unternehmen aussehen kann und warum Jörg bei Atruvia mit 8000 Mitarbeitenden die klassische Hierarchie abgeschafft hat und Shared Leadership eingeführt hat. Zum Abschluss haben wir noch einen Blick in die Zukunft geworfen, wie die neue Art der Zusammenarbeit aussehen kann. Und jetzt rein in das Gespräch. Viel Spaß!
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Jörg, schön, dich hier digital in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist von zu Hause zugeschaltet. Wo ist es? Wo bist du lokalisiert?
Ja, hallo, lieber Jonas, und ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung heute. Ich bin gerne bei dir zu Gast und ich melde mich aus der Nähe von Speyer, genauer gesagt aus der Toskana Deutschlands, der schönen sonnigen Pfalz.
Das hört sich gut an. Kennengelernt habe ich dich, Jörg, über LinkedIn, natürlich auch als du damals gewählt worden bist, aber dann habe ich dich aktiv über LinkedIn verfolgt, und wenn man sich da dein Profil anschaut, steht nach deinem Namen direkt als erstes in der Beschreibung das Wort Human. Warum war dir das so wichtig, das direkt als erstes in der LinkedIn-Beschreibung zu nennen?
Ja, weil mir es immer schon wichtig war und auch immer noch wichtig ist, deutlich zu machen, dass ich eben gerne mit Menschen zusammenarbeite und auch selber ein Mensch bin. Und das ganz ungeachtet von den Rollen, ob Vorstand, Executive oder whatever ich gerade mache. Und das steht für mich immer ganz vorne dran. Also der Kontakt zu den Menschen, auf Augenhöhe mit Menschen sprechen, egal in welcher Rolle ich gerade bin.
Und das zieht sich auch dann durch deine Arbeit, denn so wurdest du ja in Anführungsstrichen bekannt durch deine menschenzentrierte Ansätze, würde ich sagen. Da kommen wir ja gleich drauf noch zu sprechen. Aber dein Nachname, ich meine, ne, wenn man ihn Englisch ausspricht, Staff, hat dir auch keine andere Möglichkeit gegeben, als mit Menschen zu arbeiten, oder?
Da hast du völlig recht, Jonas. Ich habe zwar einige Jahre gebraucht, um das selber zu erkennen, aber mein Name ist tatsächlich mittlerweile Programm. Das ist so, ja. Ja,
schön. Und du hast dich jetzt aber entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise ganz viele Projekte als Berater auch zu übernehmen. Du warst aber jetzt über 20 Jahre in einem Angestelltenverhältnis. Wie kam es jetzt zu diesem Switch, dass du jetzt sagst, in deinem Alter jetzt nochmal, ne, du möchtest nochmal gerne in diese Selbstständigkeit gehen?
Ja, das ist natürlich eine Reise, denn es ist auch meine persönliche Transformation, wenn man es genau sieht. Und wie wahrscheinlich viele andere, wie du wahrscheinlich auch, während Corona habe auch ich mir die Frage gestellt, wie muss eigentlich mein Leben weitergehen? Wie kann ich auch mehr leben und nicht nur arbeiten? In den Rollen, die ich bisher hatte, habe ich ehrlicherweise überwiegend nur gearbeitet und weniger gelebt, obwohl mein Motto tatsächlich ist, ich arbeite, um zu leben. Und ja, es hat sich jetzt ganz gut ergeben, dass ich nach Ende meines Vertrags aussteigen konnte. Und Ich habe aber tatsächlich noch gar nicht so feste Entschlüsse gefasst, denn momentan lebe ich sehr viel in den letzten Monaten und spreche mit vielen Menschen, auch international. Ich reise viel, sammle Eindrücke und bin gerade dabei, wie kann ich eigentlich mein Ziel, Unabhängigkeit, Freiheit und mehr Leben. Wie kann ich das eigentlich in ein Business auch umwandeln? Und wie kann ich die ganze Erfahrung der letzten vielen Jahre vielleicht auch materialisieren und weitergeben?
Hättest du diese Erkenntnis schon früher gerne gehabt wollen jetzt, wo du sagst, na, vielleicht hätte ich das schon vor 5 Jahren so ein bisschen ändern können oder?
Ach, ehrlich gesagt, hatte ich nie so den Mut. Und ich habe mir vielleicht auch immer was vorgemacht, weil man braucht ja auch eine gewisse Unabhängigkeit dazu, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zum Beispiel und auch ein entsprechendes Mindset, dass man frei ist und das dann auch lebt. Und ich habe da lange dafür gebraucht, um das auch bei mir auszubilden. Ich bewundere Menschen, die, so wie du, die jung sind, die einfach sagen, ich mache jetzt mal, egal was kommt, ja. Oder meine Tochter ist auch so, ja.
Ich kann dir sagen, bei mir war es auch ein langer Prozess, weil in unserer Familie Sicherheit ein sehr, sehr großer Faktor ist. Das heißt, ich bin ja auch aus einem Angestelltenverhältnis damals raus. Es war nicht so einfach, aber die Reise zeigt natürlich, es gibt auch Gefahren, das muss ich dazu sagen, ne, sich selbst zu übernehmen, die Grenzen dann für sich selbst nicht zu setzen, weil man halt gerne dann auch arbeitet und das ja aus voller Leidenschaft macht. Das heißt, ich glaube, da braucht es einfach andere Faktoren, wenn man in diese Selbstständigkeit geht, um diese gewisse gesunde Balance, über die wir ja immer sprechen, um die wirklich beizubehalten. Wir wollen aber, du hast schon die persönliche Transformation angesprochen, wir wollen heute generell über Transformation sprechen, denn ich glaube, da gibst du mir recht, Jörg, in der Wirtschaft, wenn man sich umschaut, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was sich gerade nicht transformieren möchte, ob es Nachhaltigkeit ist, Digitalisierung ist oder auch die Work-Life-Balance oder Gesundheit, also ne, es gibt überall gerade Transformationen. Martin Seiler, der Personalvorstand von der Deutschen Bahn, hat mal über dich gesagt, als er dich oder als du den Publikumspreis 2021 bekommen hast, Jörg Staff ist ein Treiber der Transformation und ein Verfechter der neuen Arbeit. Magst du jetzt mal den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, welche Faktoren braucht es denn jetzt, dass Transformation erfolgreich gelingen? Was hast du in deiner Vergangenheit da festgestellt, was braucht es dafür?
Ja, das mache ich gern. Aber vielleicht vorab, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, weil du es angesprochen hast, viele Unternehmen sind gerade in der Transformation gefühlt oder treiben Transformationen voran. Ich glaube, ganz wichtig ist, erst nochmal klar zu haben, handelt es sich überhaupt um eine Transformation? Denn eine Transformation ist ja was ganz Grundlegendes, eine ganz grundlegende, andauernde Veränderung. Es ist kein Projekt mit einem klaren Anfang und Ende. Und es ist die Ambition, quasi mit dem Unternehmen auf ein ganz anderes Niveau zu kommen. Also ganz neue Produkte, neue Leistungen, neue Märkte anzugehen und ganz tiefgreifend am Unternehmen, im Unternehmen zu operieren und vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher auch einen Kulturwandel mit diesen Veränderungen herbeizuführen. In manchen Unternehmen ist es aber vielleicht nur ein Change, weil es vielleicht eine einmalige Veränderung gerade gibt, die zwar groß kommuniziert wird, aber die eigentlich nicht das Grundlegende verändert, die DNA des Unternehmens. Oder es ist vielleicht nur eine Transition, weil ein Unternehmen vielleicht entschieden hat, bestimmte Leistungen jetzt outzusourcen und den Zustand hier zu verändern gegenüber der Situation heute, wo sie vielleicht alles selber machen. Also ich glaube, das wäre vielleicht das erste Mal überhaupt hinzugucken, handelt sich so um eine Transformation.
Okay, also wichtig, ne, es muss was Grundlegendes sein und, das habe ich jetzt auch so ein bisschen mitgenommen, es muss eine Reise sein. Ne? Es gibt noch nicht vielleicht das definierte Endziel, sondern es ist so eine Art Idee, eine Art Vision, wo man gerne hin möchte.
Vision, genau.
Aber man muss auf diesem Weg offen bleiben, dann auch vielleicht mal einen anderen Weg dann einzuschlagen.
Genau, und der Weg ist ja nicht direkt bei einer Transformation, sondern der geht ja häufig im Zickzack und geht vielleicht entlang eines Korridors, den man sich gegeben hat für die nächsten Jahre, eben im Rahmen einer Vision oder einer grundlegenden Idee. Ja, und da jetzt erfolgreich hinzukommen, das ist natürlich die Kunst und möglichst viele Menschen auf dem Weg auch mitzunehmen, muss eigentlich auch das Ziel sein, um auch nachhaltig diese Reise gut zu bestehen.
Was würdest du dann sagen, was jetzt so der Erfolgsfaktor dafür ist? Sind das die Menschen mitzunehmen oder würdest du sagen, ist es noch ein ganz anderer Faktor da wichtig?
Also ich glaube schon, dass es mehrere Faktoren sind. Zum einen ist natürlich das Thema Transformation ja auch wissenschaftlich schon 100-mal rauf und runter bearbeitet worden. Das heißt, wenn man sich da schlau macht, dann findet man irgendwie so ein 8-Phasen-Modell nach Kotter und einige andere tolle Erfolgsmodelle irgendwelcher bekannter Unternehmensberatung. Ich glaube, als wenn man selbst in der Transformation ist oder sie vorantreibt, dann muss man sein Modell im Unternehmen finden. Und für mich jetzt, wenn ich rückblickend schaue, die Erfolgsfaktoren, die ich so gesehen habe bisher oder auch immer wieder einsetze, sind so 4, 5, würde ich mal sagen. Also ein Thema ist immer der Case for Change. Also ist es eigentlich für alle klar, nachvollziehbar und auch transparent, warum eine grundlegende nachhaltige Veränderung im Augenblick auch notwendig ist oder für die Zukunft notwendig ist. Versteht das jeder im Unternehmen, jeder Mitarbeitende? Und als zweites vielleicht, was du schon angesprochen hast, gibt es eigentlich eine Zielrichtung? Also wohin will ich mich eigentlich verändern, wenn ich weiß, ich muss mich verändern? Ist da ein Zielbild da? Ist eine Vision da? Ist die greifbar? Ist die verständlich? Gibt es ein strategisches Ziel? Das ist, glaube ich, ein zweites wichtiges Merkmal, um zumindest mal eine grobe Richtung zu haben für die Zukunft der Bewegung. Dann, glaube ich, ist als drittes nach meiner Erfahrung sehr wichtig, dass eine Transformation eben getriggert wird, nicht nur top-down, sondern auch bottom-up. Also dass es quasi in der Zangenbewegung ein Vorgehen gibt, in dem möglichst viele Menschen in dieser Transformation eingebunden, beteiligt sind und eben immer im Wechselspiel oder im Zusammenspiel über alle Funktionen, Hierarchien, Standorte hinweg. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Merkmal, damit es eben grundlegend zu Veränderungen kommt. Und vielleicht als weitere zwei Merkmale, glaube ich, ist ganz wichtig aus meiner Sicht Kommunikation und Transparenz in so einem Prozess. Transparenz in dem Sinne, dass sämtliche Informationen, die in so einem Veränderungsprozess entwickelt, generiert werden oder entstehen, dass die auch für jeden Menschen im Unternehmen zugänglich sind. Also das eine ist ja, ich kommuniziere regelmäßig über Intranet oder andere Plattformen. Aber das zweite ist, kann ich auch alle Informationen, wenn ich tiefer rein will, habe ich da Zugriff drauf? Oder ist das irgendwie ein Closed Shop, der da transformiert? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, diese Ehrlichkeit, diese Zugänglichkeit von Informationen. Und was sicherlich auch wichtige Faktoren sind, dass auf so einem Weg der Veränderung immer wieder Kulturfaktoren, Werte hinterfragt, verändert, angepasst werden. Dass der Prozess eine gewisse Steuerung auch hat, natürlich, um voranzukommen. Und dass vor allem die Menschen, die in diesem Prozess involviert sind und beteiligt sind, ständig dazulernen. Also, dass sehr viel an den Fähigkeiten, an den Kompetenzen gearbeitet wird, um, sag ich mal, die nächsten Schritte auch gehen zu können.
Dann lass uns mal auf die Faktoren ein bisschen eingehen. Du hast jetzt Kommunikation, Transparenz schon erwähnt. Wir hatten einen Podcast mit René Bourbonus, der Rhetorikexperte oder für Kommunikation sehr tiefgreifende Inspiration gibt. Und das blieb bei mir so ein bisschen im Kopf hängen. Er hatte gesagt, manchmal hilft eine schmerzende Klarheit mehr als eine gewisse Unklarheit. Würdest du dem recht geben, weil viele Transformationen beinhalten ja auch eventuell negative Veränderungen für manche Menschen, weil sich die Arbeit verändert, Positionen gestrichen werden, zwar neue gebildet werden, aber es ist erstmal vielleicht etwas negativ für manche Menschen, ne, oder auch mit Sorgen und Ängste verbunden. Hast du das Gefühl, da muss mehr Klarheit dann auch kommuniziert wird und nicht um den heißen Brei geredet werden, sondern es wirklich mal auch anzusprechen?
Ja, also ich bin 100% überzeugt davon und bin auch Selbstverfechter, immer klar und ehrlich zu kommunizieren. Ich glaube, die Kunst dabei ist, neben dem klar und ehrlich, dass es auch adressatenadäquat kommuniziert wird. Also praktisch, was ich immer mache in solchen Situationen, wenn es auch mal schwierige Nachrichten gibt, einfach auch mal mit verschiedenen Menschen die Message, bevor sie groß rausgeht, mal zu pilotieren, ja, auszuprobieren und sagen, hey, wie kommt das jetzt bei dir an, wenn das jetzt so rüberkommt? Ja, ist das verständlich? Welche Ängste hast du da dabei? Welche Sorgen oder welche Hilfe brauchst du bei dieser Information, damit du es einordnen und verstehen kannst und weißt, wie du damit umgehen musst? Also ich glaube, es ist eher die Frage des Wies dann, wo man sich nochmal zweimal Gedanken machen sollte, als das Was. Ich glaube, das Was muss klar sein. Genau.
Aber finde ich eine super Idee, das, ne, in einem kleineren Kreis mal auszuprobieren, wie diese Nachricht ankommt, um dann in die große Mannschaft dann natürlich zu kommunizieren.
Absolut. Das machen übrigens viele nicht, ne? Also viele hauen da was raus, haben sich in ihrem, sag ich mal, in ihrem Sumpf, in dem sie gerade unterwegs sind, abgestimmt, das muss jetzt raus und wundern sich dann, dass verschiedene Zielgruppen oder Parteien im Unternehmen nicht damit umgehen können, ja.
Ein anderer Faktor, hattest du ja gesagt, die Menschen mitzunehmen. Und da wäre jetzt meine Frage, weil ich habe es selbst erlebt in meinem Angestelltenverhältnis, dass in der Theorie viele Menschen bereit sind, sich zu verändern. Die freuen sich darauf, die geben auch Ideen mit und sagen, genau, das muss sich alles verändern. Und wenn das mal so wäre, dann würden wir alle besser arbeiten. Aber ich habe es dann selbst erlebt, als dann die Veränderung kam und dann aber auch hieß, liebe Mitarbeitende, jetzt müsst ihr aber auch, ne, gewisse Prozesse anders machen, ihr müsst jetzt hier anders arbeiten. Auf einmal haben die sich alle mit großem Widerstand dagegen irgendwie gesträubt. Wird diese Veränderungsbereitschaft in Unternehmen teilweise überschätzt von vielen Menschen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es herrscht sogar eher oft im Top-Management die Meinung, die Menschen sind zu wenig veränderungsbereit. Ja? Und ich glaube, der Punkt ist hier, wie geht man das Ganze an? Also ich glaube, es ist jedem bekannt, wie Change-Kurven typischerweise ablaufen und dass es einfach auch verschiedene Gruppen von Menschen im Unternehmen gibt, die von einem Extrem es super geil finden, was Neues, anderes zu machen, bis zum anderen Extrem, die sich vielleicht so wie Widerstandskämpfer im Unternehmen gegen alles wehren, was in irgendeiner Form ihre tägliche Arbeitsroutine verändert. Also all diese Gruppen gibt's ja im Unternehmen. Das ist wie in der freien Gesellschaft auch. Und ich glaube, die Kunst liegt eigentlich eher darin, möglichst diese verschiedenen Gruppen anzusprechen und auch zu bedienen mit den verschiedenen Motivationslagen. Ich glaube, das muss die Kunst sein in der Ansprache.
Gibt es denn da aus deiner Erfahrung konkrete Werkzeuge, Methoden, wie du diese Mitarbeitenden mitnehmen kannst? Also gibt es da irgendwas Konkretes, wo du gesagt oder wo du jetzt im Rückblick sagst, das war eine gute Methode, ein gutes Werkzeug?
Also was ich immer für außerordentlich gut halte und auch was aus meiner Erfahrung immer sehr gut funktioniert, ist eben die Menschen aus diesen verschiedenen Gruppen in den Prozess mit einzubinden. Ne? Was nicht einfach ist, weil du hast natürlich dann vom Innovator oder Innovatorin bis zu jemand, der gegen alles ist, alles vertreten. Aber die Diskussionen, der Austausch, die Transparenz darüber treibt eigentlich den Prozess und bewirkt auch, dass es Lösungen gibt. Das heißt, solche interdisziplinären Gruppen zu haben in so einem Prozess, sei es als Sparringspartnergruppe, sei es wirklich auch in den Arbeitsgruppen, wenn Themen für die Veränderung erarbeitet werden, dort zu reflektieren, ist aus meiner Sicht ein absolutes Erfolgsrezept. Da gibt es viele Widerstände, solche Gruppen zu etablieren, weil gerade Innovatoren und Menschen, die nach vorne drängen, natürlich immer sich schwer tun, hey, da sind nochmal drei Fragen und jetzt kommt da nochmal ein Widerstand und der muss jetzt auch nochmal diskutiert werden. Das ist vielleicht am Anfang etwas zäher, aber es ist viel nachhaltiger, denn man räumt gleich zu Beginn die Themen weg, ne?
Aber trotzdem kommt ja da eine Herausforderung, wenn du das jetzt so erzählst, weil auf der einen Seite muss man ja irgendwie am Status quo arbeiten, also an bestehenden. Und gleichzeitig, jetzt, wenn du sagst, auch die Menschen aktiv einzubinden, ne, die haben ja einen Vertrag, die müssen ja gewisse Pflichten und auch Aufgaben erfüllen. Und gleichzeitig sagt man ja, aber jetzt arbeite auch an der Zukunft, arbeite an unserer Vision. Das ist ja schon so ein Spagat, den man ja irgendwie hinbekommen muss, ohne jetzt am Ende dann 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also hast du das auch mitbekommen, diese Herausforderung? Ja. Und wie hast du es gelöst oder wie habt ihr es gelöst?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, um was für ein Thema es geht. Also wenn es jetzt wirklich um was Großes, eine Unternehmenstransformation geht, dann muss ich natürlich in meiner verantwortlichen Executive-Rolle auch bereit sein, in die Transformation zu investieren. Und wenn ich investiere, dann muss ich den Menschen auch die Zeit zur Verfügung stellen, dass sie an der Transformation, an dem Neuen mitarbeiten können. Und wir oder ich hatte das damals eben so gelöst, dass wir wirklich gesagt haben, wir stellen Menschen, die in diesen Initiativen, die dann gebildet worden sind, zur Veränderung mitarbeiten, die stellen wir auch von der Arbeit erstmal frei in weiten Teilen, damit sie die Zeit haben, an diesen Veränderungen zu arbeiten. Wir haben das damals in so Blöcken gemacht, also 8 Wochen an einem Thema arbeiten. Das war dann ein Sprint. Und in diesen 8 Wochen sind dann die Menschen quasi 4 Tage pro Woche in dem Programm gewesen. Und einen Tag waren sie wieder in ihrem gewöhnlichen Arbeitsplatz. Und wir haben natürlich dann auch Regelungen treffen müssen, damit sie gut vertreten werden in dieser Zeit, weil es darf jetzt nicht so eine Zweiklassengesellschaft dann entstehen, dass die in den Transformationsprojekten aktiv mitarbeiten und die anderen, die quasi die tägliche Arbeit machen, dass es da irgendwo Unterschiede gibt. Das heißt, auch da braucht man dann entsprechende Ideen und Programme, um die Wertigkeit der Übernahme der Vertretung auch zu würdigen, entsprechend zu berücksichtigen. Ne?
Ich konnte lesen, bei Altruvia hattest du auch Kulturpromotoren eingesetzt. Was war deren Aufgabe, deren Rolle?
Ja, die gibt's im Übrigen jetzt immer noch. Also das ist tatsächlich eine laufende Geschichte. Das sind Menschen, die sich selbst freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, sie möchten gerne an an der Haltung, an dem Mindset, an der Kultur, an den Werten mitarbeiten und auch die Ideen in die Teams bringen. Also du kannst dir das so vorstellen wie ein Netzwerk an Menschen, die im Nebenbei-Job diese Promotorenaufgabe wahrnehmen. Und das sind Menschen, die quasi gerade zu Beginn, als in der Transformation auch einige Mitarbeitende neue Werte entwickelt haben für unser Unternehmen, die diese Werte quasi ins Unternehmen getragen haben, die dort Workshops, Informationsveranstaltungen durchgeführt haben, die im Rahmen von ja, Weeklies, Dailies oder anderen Formaten Feedbackprozesse aufgesetzt haben, um zu gucken, hey, arbeiten wir jetzt eigentlich gerade nach den Werten, die wir uns vorgenommen haben? Oder ich habe gerade was beobachtet in dieser Arbeitssituation, da hast du eigentlich jetzt nicht transparent gearbeitet und hast dein Wissen geteilt oder ähnliches, ja? Also diese quasi solche Impulse direkt ins Team bringen.
Wenn du jetzt mal an deine Vergangenheit dich nochmal erinnerst, gab es denn einen anderen Widerstand, eine andere Herausforderung, die aufgekommen ist in dieser Transformation? Und ich glaube, spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen wäre es ja auch, wie hast du die dann gelöst oder wie habt ihr die im Team gelöst?
Also ehrlich gesagt gibt es ja immer bei Transformationen Widerstände und manchmal sind die auch sehr überraschend. Und natürlich gibt es und gab es auch bei Atrubia viele Widerstände. Und ich erinnere mich noch in einer ganz frühen Phase auch an ganz grundsätzliche Widerstände, zum Beispiel auch mit der Arbeitnehmervertretung, mit der Gewerkschaft. Und das ist ja auch so ein Problem. Also wenn du in einer Transformation bist, sind ja viele Dinge noch gar nicht da, ne? Du entwickelst ein neues Zusammenarbeitsmodell. Du sagst vielleicht, okay, du möchtest zukünftig flexibler, agiler arbeiten. Das heißt, da brauchst du neue Methoden, die implementiert werden müssen und so weiter. Also es verändert sich laufend irgendwas und du weißt auch noch gar nicht, was jetzt übermorgen wieder als neues Thema kommt. Und wenn du jetzt anfängst, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dann musst du ja mit der Arbeitnehmervertretung oder den Gewerkschaften zum Beispiel einen Tarifvertrag schließen und sagen, hey, ich brauche jetzt die und die Regelungen. Und wenn du sowas ein bisschen vorausschauend machen willst, wo eigentlich noch gar kein Mensch so richtig die Erfahrung hat, wie was funktioniert, dann gibt es natürlich erhebliche Widerstände, zum Beispiel bei der Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen. Ja, also dass das vor ein paar Jahren ich vorantreiben wollte. Das fanden manche gar nicht so lustig im Unternehmen oder auch bei der Gewerkschaft, weil eben alle gewöhnt waren, so zu arbeiten, wie man eben arbeitet. Und jetzt dann plötzlich alles zu flexibilisieren, Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit, Arbeitsort oder auch technische Einrichtungen, digitalere Arbeit, das war jetzt nicht so witzig, ja. Und in dem Fall habe ich das eben auch so angegangen, was glaube ich auch immer hilft in solchen Veränderungsprozessen, ist eben auch Impulse von außen reinzuholen. Es gibt ja, man ist ja in jedem Thema eigentlich nicht der Innovator, sondern es gibt irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der sowas schon mal gemacht hat. Und wenn man diejenigen findet und mit ihrer Erfahrung einbindet als Impuls, das bewirkt manchmal wirkliche Wunder, weil man dann eben auch über konkrete Dinge spricht, die vielleicht im eigenen Unternehmen noch nicht Realität sind, aber woanders schon mal ausprobiert worden sind. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit.
Und welche Funktion bekommt jetzt HR oder People and Culture oder wie man auch die Abteilung nennt? Ich weiß, bei Atruvia, du kommst ja aus dem People-Bereich. Das heißt, dort ist ja die Transformation sogar aus eurem Bereich entstanden. Aber welche Schlüsselfunktion übernimmt jetzt HR in dieser Transformation? Was würdest du sagen? Welche Aufgabe hat es in dieser Transformation?
Also ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, weil, wie du selber weißt, ja die HR-Organisation in den Unternehmen, ja, ich will mal sagen, unterschiedliche Wertigkeiten, Positionierungen und so weiter haben. Und ähnlich war es natürlich auch bei der Atruvia. Die Atruvia, wenn die HR-Funktion war, gefühlt von vielen Menschen im Unternehmen eher administrativ geprägt. Insofern war das eigentlich eine Utopie, damals zu Beginn der Transformation darauf zu setzen, dass jetzt die HR-Organisation die Transformation treibt. Das war undenkbar. Und von daher ist das ganze Transformationsthema auch von Anfang an sehr breit aufgesetzt worden, wo eben viele Spieler aus verschiedensten Organisationen und Standorten hierarchieübergreifend, funktionsübergreifend mitgearbeitet haben. Und wir haben im Rahmen einer Initiative die Frage tatsächlich gestellt, den Menschen im Unternehmen, wie stellt ihr euch eigentlich eine Servicefunktion der Zukunft vor, dass ihr produktiv arbeiten könnt, dass ihr engagiert seid, dass ihr es cool findet, in der Atruvia zu arbeiten. Baut doch einmal ein Szenario, wie ihr euch das vorstellt. Und das Interessante ist, dass die Menschen im Unternehmen mit dem Vorschlag kamen, eine integrierte Servicefunktion zu haben, eine sogenannte Employee Experience Funktion. Denn sie haben gesagt, sie möchten eigentlich nicht so isolierte Services haben, wo sie wegen einem Thema zu HR rennen müssen. Wenn sie dann aber ein Problem haben an ihrem Rechner oder am Intranet, müssen sie zur IT rennen. Und dann, wenn sie Arbeitsplatz und ordentliche Ausstattung haben wollen, müssen sie zur Facility rennen. Sie hätten gern integrierte Lösungen, die durchdacht sind, die miteinander verzahnt sind. Und so ist eben der Employee Experience Bereich entstanden, den heute Mark Wagner führt, wo IT, Facility, also digitaler Arbeitsplatz, physischer Arbeitsplatz und HR und auch Nachhaltigkeit integriert sind in einem Servicefeld und die Menschen in diesem Servicefeld arbeiten an integrierten Lösungen für die Mitarbeitenden.
Ist das die Zukunft von HR? Du hast mal in einem Podcast gesagt, die klassische Personalabteilung hat langfristig keine Überlebenschance. Müssen mehr Unternehmen in diesem Service denken und mehr im Rahmen von Employee Experience und die Menschen auch oder die Funktion zusammenzubringen, weil was ich mitbekomme ist ja in der Praxis, du hast auf der einen Seite HR Business Partner, du hast die Abteilung Training and Development auf der anderen Seite, also du hast ganz viele Funktionen. Am Ende wollen alle irgendwie das Gleiche, aber jeder macht so seinen Einheitsbrei, sage ich mal. Also ist das die Zukunft von Employee Experience?
Ja, also ich persönlich denke ja. Also ich glaube, dass das klassische HR-Modell tatsächlich ausgedient hat. Ich habe ja selber jahrelang in dem Modell gearbeitet. Ich habe bei SAP damals das Drei-Pillar-Modell eingeführt von Dave Ulrich, als es noch eher noch jungfräulich war, sage ich mal, und habe die ganze Entwicklung auch verfolgt über die vielen Jahre. Für mich ist das ein Dead End. Also ich kann in der HR-Rolle natürlich in diesen ganzen Funktionalitäten, die du angesprochen hast, mich immer weiter optimieren. Da ist ein wahnsinniges Potenzial immer noch da. Ja, und du hast es auch zu Recht angesprochen. Dieses Drei-Pillar-Modell mit den Business-Partnern, den COEs und den Shared Service Center hat ja dazu beigetragen, dass HR nicht mehr ein Team war, sondern dass sich da drei Silos entwickelt haben in einem Silo. Ja. Und ich glaube, es braucht ein komplett neues Umdenken. Und das hat aber gar nicht nur was mit HR zu tun, sondern das hat was mit der Unternehmensspitze zu tun, mit der Führung des Unternehmens, der Steuerung. Wenn ich, und das ist einfach meine Unterstellung, ein mehr human zentriertes Unternehmen haben will in der Zukunft, weil es einfach ja auch gefordert wird von den Mitarbeitenden, dann muss ich das ganze Unternehmen neu denken. Ich muss ein anderes Betriebssystem etablieren. Ich muss in der Steuerung Faktoren aufnehmen, die eben auf den Menschen achten, dass Produkte, Dienstleistungen mehr menschenzentriert entwickelt werden, dass die internen Services mehr menschenzentriert sind. Und wenn du das eben rational durchdenkst und auch mit Menschen diskutierst, dann kommst du sehr schnell dazu, dass es ja nicht nur HR gibt, die mit Menschen im Unternehmen zu tun haben. Es gibt einige andere Funktionen auch. Und die müssen viel enger zusammenarbeiten in der Zukunft. Auch eine interne Kommunikation kann nicht losgelöst von HR arbeiten, sondern muss ganz eng mit HR zusammenarbeiten. Ich glaube, an dieser Kollaborationsfront intern in den Unternehmen, da ist noch wahnsinniger Handlungsbedarf.
Wenn man das jetzt aber weiterdenkt, Jörg, du hast jetzt gerade angesprochen, human zentriert, also den Menschen in den Fokus rückt. Das würde ja auch dann bedeuten, nicht nur intern gewisse Prozesse zu verändern, sondern ja auch gesamt das Verhalten des Unternehmens. Eventuell, ne, auch was Thema Nachhaltigkeit angeht oder ne, wie wollen wir andere Menschen oder andere, wie wollen wir in der Gesellschaft auftreten? Und das führt ja immer mehr zu diesem auch Social Business, ist ja auch so ein Buzzword, ne, also Unternehmen, die sagen, okay, wir wirtschaften zwar hier, aber all der Gewinn, den wir erwirtschaften oder all, was wir machen, soll auf gewisse Werte fundieren. Und wir hatten ein paar Vertreter und Vertreterinnen dieser Unternehmen auch schon hier in diesem Podcast, zum Beispiel auch Einhorn, ich glaube in der New Work Bubble ja sehr Pioniere. Und trotzdem, und das hat er auch offen und ehrlich so angesprochen, strugglen die so ein bisschen in der Wirtschaft, weil die natürlich sagen, es ist noch ein System, was anders funktioniert. Und ne?
Korrekt.
Siehst du das auch? Ich meine, du hast in einem, man muss dazu sagen, Einhorn hat knapp 25 Mitarbeitende aktuell. Du hast jetzt in einem Unternehmen bei Atruvia, ihr habt über 8000. Du hast auch bei anderen Unternehmen mit mehr Mitarbeitenden. Siehst du auch diese Herausforderung, dass das zwar alles wünschenswert und schön ist, aber man jetzt auch ehrlich sein muss, dass es im aktuellen System trotzdem dann Herausforderungen birgt, wirtschaftlich am Ende noch zu sein?
Ja, das ist so. Also das ist tatsächlich so, dass die DNA in der Marktwirtschaft eben heute sehr stark getrieben ist, eigentlich aus dem Gedankengut der, man kann fast schon sagen, 50er, 60er Jahre. Taylorismus ist gang und gäbe nach wie vor. Die Spezialisierung und Fokussierung auf einzelne Arbeitsschritte, die Automatisierung dazu. Und in der Steuerung von Unternehmen hast du eben Themen wie Shareholder Value und Wachstum nach wie vor ganz fest verankert, obwohl das eigentlich, wenn man das mal global anschaut und auch die ganzen Entwicklungen in der Welt anschaut, eigentlich ja gar nicht mehr langfristig Sinn macht. Jetzt kommen zwar solche Themen hoch wie Nachhaltigkeit, die auch zunehmend in der Unternehmenssteuerung etabliert werden, auch verankert werden. Aber ich glaube, gerade das Thema human geführte Unternehmen, das ist noch in den absoluten Kinderschuhen. Und wie es halt so ist, die Muster sind ziemlich fest und starr in der ganzen Steuerung von Unternehmen. Das aufzubrechen bedeutet natürlich, dass das Top-Management sich verändert, ne? Und das sieht man bei jeder Unternehmenstransformation, dass das nicht ganz leicht ist. Ja, da gibt's natürlich auch verfestigte Machtstrukturen, und Macht spielt halt in einem transformierten, humanzentrierten Unternehmen einfach weniger Rolle. Ja, und an Macht muss man ran. Also ich habe das ja selber auch erlebt, wie wir als Vorstände viele unserer Machtsymbole im Unternehmen abgebaut haben systematisch, ne? Bis hin, dass es keinen reservierten Parkplatz mehr gibt für eine Führungskraft oder kein Einzelbüro mehr, ne? Und nicht die tollste Führungskraft das größte Büro hat, ja, was ja immer noch in vielen Unternehmen gang und gäbe ist, sondern dass der Vorstand mit seinen Menschen, mit denen er direkt zusammenarbeitet, auch im gleichen Bürobereich zusammenarbeitet, ohne Einzelbüro, und eben auch jeden Tag woanders sitzt. Also das sind Veränderungen, da tun sich viele Großunternehmen noch wahnsinnig schwer.
Wir kommen gleich auf die Führungskräfte, weil du hast sie ja, oder ihr habt sie bei Altruve ja einfach mal abgeschafft, also die klassischen Führungsrollen. Vorher wollte ich nur noch mal auf die Haltung eingehen, weil das, was du gerade sagt ja, dass wir eine neue Haltung brauchen. Du hast es wunderschön in einem anderen Podcast gesagt, deswegen will ich das hier aufgreifen. Du hast gesagt, das Unternehmen der Zukunft ist eine Plattform für Menschen. Fand ich wunderbar. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du darunter verstehst. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, dass die Führungskräfte, das Top-Management diese Haltung bekommt? Weil ich glaube, man kann noch so viel darüber reden, wenn das ja intrinsisch nicht motiviert, nicht gewollt ist, kann noch so viel in den Medien darüber geschrieben werden.
Das ist
so, du hast ja dieses Umdenken ja auch bekommen, aber wie schaffen wir es, diese Haltung jetzt im Top-Management zu bekommen? Das Unternehmen ist eine Plattform für Menschen, fand ich eine schöne Aussage von dir.
Ja, ist vielleicht extrem visionär, dieser Ausdruck, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir angucke, was so in der Welt passiert und wir die ganzen Veränderungsthemen anschauen, und ich sehe auch immer beispielhaft meine Tochter, die auch nicht in einem festen Unternehmen oder nur für ein Unternehmen arbeiten will, sondern sie will für mehrere Unternehmen arbeiten. Und wenn du dir die ganzen neuen Plattformen anguckst, die digitalen Plattformen, über die es natürlich auch Kritik gibt, wie Fiverr und andere, Upwork und wie sie alle heißen, aber nichtsdestotrotz ist das ein Trend, dass Menschen quasi ihre Beschäftigungsfähigkeit, ihre Kompetenz zur Verfügung stellen und mit mehreren Partnern arbeiten. Und ich glaube, wir als Unternehmen oder die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, müssen sich perspektivisch in den nächsten 15 Jahren darauf einstellen, dass Menschen nicht von Anfang bis Arbeitsende in einem Unternehmen arbeiten, sondern dass Menschen stärker wechseln werden. Die Loyalität wird wesentlich geringer sein. Oder es wird ein ganz anderes Lebensmodell von Menschen sein, die nur für bestimmte Zeiten oder in bestimmten Umfängen für Unternehmen arbeiten wollen. Und ich glaube, darauf müssen sich Unternehmen einstellen, genauso wie sie sich darauf einstellen müssen, viel stärker mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren, weil man nicht alles selber vorhalten kann, und das eben auf Augenhöhe, nicht in dem klassischen Sinne Partner-Lieferanten-Verhältnis. Auch das wäre wieder eine Haltungsänderung in dem Fall. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel an der Stelle an Potenziale zu erschließen. Aber es ist natürlich extrem visionär und für viele noch gar nicht fassbar, dass es sich vielleicht in diese Richtung entwickeln könnte.
Du hast jetzt eben schon die Führungskräfte angesprochen. Die nehmen natürlich eine super entscheidende Rolle in dieser Transformation. Bei Altruve habt ihr einfach mal die klassischen Führungsrollen abgeschafft. Da kommt natürlich die Frage bei mir auf, warum?
Ja, ich sag mal, interessant war damals, als wir mit der Transformation gestartet sind, die Diskussion darüber, wenn es ein neues Zusammenarbeitsmodell im Unternehmen geben soll, das auch nach agilen Kriterien funktioniert. Was heißt das denn eigentlich dann für die ganzen Rollen im Unternehmen? Und da kam eben sehr schnell auf, dass es einfach eine ganz neue Haltung bedarf, nämlich dass Menschen stärker, sage ich mal, über ihre Kompetenzen, über ihre Fähigkeiten bewertet werden müssen, als über ihre Hierarchie. Und dass Hierarchie auch keine Rolle mehr spielt, weil einfach das Wissen und die Fähigkeit Prior 1 haben. Und dass durch eine laufende Transformation sich die Rollen auch permanent verändern. Und die Menschen damals im Unternehmen in den Arbeitsgruppen, die haben eben auch erarbeitet, dass es eigentlich ein Dilemma ist, dass schon viele Jahre herrscht im Unternehmen, dass die klassische Führungsstruktur eigentlich dazu geführt hat, weil es eben mehr oder weniger eine Einbahnkarriere war, dass eben auch sehr gute Fachkräfte zwangsläufig, um weiterzukommen, Führungskräfte geworden sind und dass ganz, ganz viele Führungskräfte eigentlich kaum zur Personenführung gekommen sind, weil sie sich sehr stark auf ihren fachlichen Themen ausgetobt haben und dort ihre Stärke eingesetzt haben. Das im Übrigen in ganz vielen Unternehmen so der Fall ist, auch heute in großen Unternehmen vor allem, wenn du eben weiterkommen willst, in der Karriereleiter mehr verdienen willst, dann musst du in den Führungskarrierestand heute in den meisten Fällen einsteigen, sonst ist eben irgendwann Feierabend. Ja, und ich hatte damals noch eine Studie gemacht. Ich glaube, es war mit einem, also Beratungsunternehmen nenne ich jetzt mal nicht, aber es war mit einem Beratungsunternehmen, wo ich nochmal hingeschaut habe, was machen eigentlich andere Unternehmen im Thema Fachkarriere? Und das war ein sehr ernüchterndes Ergebnis damals, denn es kam raus, dass es eigentlich in Deutschland keine echte Fachkarriere gibt. Die hört in der Regel im Mittelmanagement auf. Das heißt, es traut sich kein Unternehmen, Expertenfunktionen bis rauf in den Vorstand zu definieren.
Damals, also welche Zeit, nur dass wir mal kurz, welchen Zeitraum?
Das war so 2018, 2019. Und ich würde behaupten, es ist heute immer noch so in vielen Fällen. Und damals hat dann die Gruppe, die das Thema bearbeitet hat, eben den Vorschlag gemacht, wir kippen das ganze Modell und machen eben einen Split, dass wir sagen, es werden Teams eingeführt, die ganzheitlich für Lösungen verantwortlich sind. Die Teams sind dann in etwa mit 40, 45 Menschen groß und die werden durch zwei Personen geführt, in Anführungszeichen, also eigentlich eher moderiert. Der eine Person kümmert sich um die Fachlichkeit, also dass die Lösung mit einer guten Qualität auf die Straße kommt, eine entsprechende Planung dafür auch und Kundenzufriedenheitsmessung etc. Und die andere Person kümmert sich um die Menschen in diesem Team, um ihre Entwicklung, ihre Einstellung, ihre Auslastung. So ist quasi diese Splittung der Führungsrolle passiert in zwei ganz neue Rollen. Und gleichzeitig sind verschiedene Expertenrollen entwickelt worden, die quasi es ermöglichen, dass heute in der Unternehmensentwicklung Experten bis zum Direct Report hoch zum Vorstand ihren Einfluss geltend machen bei unternehmensstrategischen Fragestellungen, sodass also die Menschen sich mit vielen, vielen Expertenrollen, die es im Unternehmen gibt, auch in dieser Karrierewelt weiterentwickeln können. Und ja, das ist heute ein ganz anderes Modell dort. Das wird sehr, sehr positiv angenommen, auch natürlich für uns damals im Vorstand neu, dass wir eben auch Experten, Seniore-Experten führen. Aber du hast dadurch natürlich auch die Möglichkeit, echte, ja, sagen wir mal, Größen in bestimmten Fachthemen zu halten. Zum Beispiel gerade bei der Atruvia gibt es eben auch Experten, die sich eben in dem Thema Datenschutz so einen exponierten Status erarbeitet haben, arbeitet mit Interpol, mit dem Bundeskriminalamt zusammen, weil sie eben so eine hohe Expertise haben, sind ganz gefragte Menschen auch in der Welt, also gar nicht nur in Deutschland zu diesem Thema Cybersecurity und Co. Die haben dann so einen Status und die verdienen dann eben auch das entsprechende Geld dafür.
Bei Atruvia, ich konnte es lesen, ihr habt es Tribe Lead und People Lead genannt. Würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen die Zukunft sein muss in Unternehmen, weil wenn ich mit Kunden spreche, bekomme ich immer so das Feedback, dass Führungskräfte, gerade das mittlere Management, oft zu wenig Zeit zum Führen hat. Also die sind noch irgendwie zu sehr im Operativen eingesetzt, dass oft so ein bisschen das Feedback immer kommt, ja, wir haben gar keine Zeit, die Zeit für Mitarbeitende aufzuwenden, ne? Also wirklich mal zuzuhören, die Menschen zu führen. Würdest du sagen, das würde ja diesen Konflikt ja lösen, wenn man zwei unterschiedliche Funktionen hat, weil dann sich ein Mensch nur auf das Führen spezialisieren kann?
Ja, ich glaube, es wäre zu einfach gedacht. Also ich glaube, natürlich muss jedes Unternehmen für sich ein Modell finden, das dann auch passt. Und wenn man jetzt einfach nur die heutige Führungsstruktur ersetzen würde durch diese Doppelführung zum Beispiel, ich glaube, damit hätte man keinen großen Schritt gemacht. Denn es ist wie immer im Unternehmen, es ist ein Orchester. Das heißt, es müssen verschiedene Facetten zusammenpassen. Und es ist ja in diesem Fall jetzt bei Atruvia ja auch nicht so, dass diese zwei Menschen die komplette Führung dieses Teams übernehmen, sondern es gibt in dem Team noch weitere Rollen, wie zum Beispiel Chapter Guides oder Product Owner und andere Rollen, in der quasi die gesamte Führung des Teams auf mehreren Schultern verteilt ist, eben nicht nur auf diesen zwei Schultern. Das heißt, es braucht schon ein System dahinter, das diesen Gedanken auch aufgreift. Und es braucht auch im gesamten Unternehmen ein hinterlegtes Konzept, das hier in der Zusammenarbeit auch funktioniert. Also ich glaube, es wäre zu kurz gedacht, einfach einen Switch zu machen jetzt auf zwei Führungskräften, so nach dem Motto, wir machen jetzt hier ein Shared Leadership Modell. Vielleicht hilft es an der einen oder anderen Stelle, aber es hat wieder neue Herausforderungen am Ende des Tages.
Du hast eben schon gesagt, dass es sehr viele positive Effekte für euch hatte. Gab es denn auch Schwierigkeiten? Also ich kann mir das vorstellen, dass wenn man einfach zu Führungskräften sagt und man schafft das jetzt alles ab, auch die Statussymbole, du hast sie eben angesprochen. Also gab es irgendwelche Schwierigkeiten, die du da festgestellt hast?
Ja, sicher. Sicher, also jedes Zusammenarbeits- oder Organisationsmodell hat natürlich seine Stärken und Schwächen. Und ich glaube, gerade wenn du so ein innovatives Modell implementierst, wie wir das bei der Atruvia gemacht haben, dann hast du als erstes schon mal das große Problem, dass zwischen dem Rollenbeschrieb der Rollenbeschreibung auf dem Papier und der Realität ganz große Unterschiede sind. Denn die Menschen müssen diese Rolle ja erstmal erlernen und erleben. Und jetzt ist es auch nicht Gott gegeben, dass diese Rollen überall am Markt sofort verfügbar sind, weil es auch die gar nicht so oft gibt in Teilen. Ja? Also ein People-Lead, den gibt's nicht am Markt groß. Ja? Es ist nämlich kein Business-Partner von HR, der diesen People-Lead macht. Denn der People-Lead an dem Beispiel, der führt 40 Menschen. Der ist für die verantwortlich disziplinarisch. Und der fokussiert sich darauf, dass diese Menschen gut arbeiten können, gut ausgebildet sind, eine gute Performance bringen und zufrieden auch noch sind in dem Team und sich auch weiterentwickeln können. Dafür hat diese Rolle die Verantwortung. Und so eine Rolle kannst du nicht ohne weiteres hiren, die gibt's gar nicht. Also und die Menschen, die das ausüben, müssen das lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung der Organisation und den Rolleninhaberinnen und Inhabern auch die Zeit zu geben, die Fähigkeiten zu erlernen, regelmäßig zu reflektieren, wo sind jetzt die Stärken und Schwächen. Also das ist dann schon eine echt große Herausforderung für die ganze Organisation.
Was ich mich die ganze Zeit frage, Jörg, du hast über 20 Jahre in Führungspositionen gearbeitet. Ich sag mal, du bist ja auch mit den alten Werten, mit den alten Prozessen, mit den alten Strukturen aufgewachsen und auch damit ja erfolgreich gewesen. Wie kam es denn jetzt bei dir persönlich zu diesem Wandel, zu diesem, ich sag mal, Mindset-Change, dass du jetzt da dich quasi öffnest und sagst, okay, wir müssen jetzt da was verändern, auch Führungskräfte müssen sich mehr hinterfragen. Du hast dich ja wahrscheinlich auch selbst hinterfragt, deine Führung selbst verändert. Wie kam es dazu und ist es dir leicht gefallen? Was würdest du anderen jetzt so mitgeben, die vielleicht auch in deinem Alter sind oder auch mit deiner Erfahrung, diesen Mindset-Change so voranzutreiben jetzt und sich mal, ja, ich sag immer so Selbstverständlichkeit noch mal zu hinterfragen, die ja die letzten 10, 20 Jahre so existierten?
Ja, also so eine Entwicklung kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern basiert natürlich auf sehr viel Erfahrungen und Erlebnissen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn hatte. Und da ich ja seit über 20 Jahren schon tatsächlich direkt mit Vorständen und CEOs zusammenarbeite, habe ich natürlich sehr viel erlebt an der Stelle. Und du hast ja so den Klassiker angesprochen und so. Ich glaube, was mich immer beschäftigt hat, ist, wie weit weg Vorstände und Geschäftsführungen von den Menschen im Unternehmen sind. Das habe ich tagtäglich erlebt. Und das hat mich schon immer beschäftigt. Wie kriegt man eigentlich diese Menschen stärker zusammen? Und das hat mich schon immer angetrieben. Und ich hatte immer gesagt, wenn ich selber mal in die Vorstandsrolle kommen sollte, dann werde ich alles dafür tun, dass die Menschen im Unternehmen und die Führung viel enger zusammenrücken, weil ich überzeugt bin und auch war immer, dass der direkte Austausch viele Fehlentscheidungen verhindern würde und auch viel bessere Ergebnisse, nachhaltige Ergebnisse in der Unternehmensentwicklung erzeugt. Und ich habe Erlebnisse gehabt in großen Unternehmen, auch bekannten Unternehmen, die gemeinhin vielleicht auch als super mitarbeiterorientiert gelten, die waren erschreckend. Also große Führungskräftetagung, weltweit 400 Top-Manager zusammengekommen, dann die Frage gestellt, wie viel Zeit verbringt, habt ihr eigentlich wirklich in den letzten 6 Monaten mit euren Mitarbeitern direkt verbracht? Großes Schweigen im Saal. Also wo man eben auch sieht, dass alle in ihren Rollen das Beste geben, aber eigentlich nicht miteinander sprechen. Ja, und das sind so Erlebnisse gewesen, die haben mich auch schockiert, wo ich sage, hey, das kann ja nicht wahr sein, dass ich als Top-Manager in einem Unternehmen mit 80.000 Menschen oder mehr nicht eine Minute mit einem Mitarbeiter auf der, sag ich mal, normalen Arbeitsebene verbringe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verbringe viel Zeit mit Kunden, ich verbringe viel Zeit mit meinen Kollegen und mit meinen Direct Reports, aber ich verbringe keine Minute mit den Menschen, die tagtäglich an der Kundenfront arbeiten oder die tagtäglich sich um die Qualität der Produkte und der Leistungen kümmern oder die tagtäglich in dem Sumpf unterwegs sind im Unternehmen und höre mir denen ihre Stimme und ihre Sorgen an oder hole mir ihr Feedback. Und das ist halt leider auch die Realität in großen Unternehmen.
Ist das denn die Krux von großen Unternehmen? Ich sage jetzt mal ab 10.000, 20.000, 30.000 aufwärts an Mitarbeitenden. Ist das irgendwie unumgänglich oder würdest du sagen, nee, wenn man einen humanzentrierten Ansatz hat, dann kann das auch in Konzernen funktionieren, die jetzt, ich sage jetzt mal 50.000 oder 60.000 Mitarbeitende haben?
Ja, das funktioniert. Also man kann es aufbrechen, wenn man es selber will, wenn man selber die Haltung dazu auch hat. Ich habe es selber ja auch oder praktiziere es ja auch genauso. Ich nehme mir immer die Zeit, mit allen Menschen zu sprechen, die ich sehe. Also da muss man sich einfach auch die Zeit nehmen. Das System an sich ist natürlich so ausgelegt, dass du die Zeit nicht hast. Da muss man ganz ehrlich sein, also wenn man mit dem System geht, ja, dann fressen einen die Gremiensitzungen, die Kundentermine, die wichtigen strategischen Termine, die eigenen Showfixe mit deinem Team, mit deinen Direct Reports, die fressen dich natürlich auf, machen den Kalender voll. Also du musst dir schon die Zeit dafür auch nehmen.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, Jörg, ich glaube, wir sind uns alle einig, du hast es auch mal, ich glaube, in einem Blogartikel von dir geschrieben, das alte Modell der Industriearbeit, die passt einfach nicht momentan in die moderne Zeit. Wie sieht jetzt das Organisationsmodell der Zukunft aus? Was würdest du mitgeben den Unternehmen?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, Organisationsmodell der Zukunft. Wenn ich das hätte, ich glaube, dann
würden wir jetzt nicht hier sitzen.
würden wir nicht hier sitzen, glaube ich, ne? Ich glaube schon, dass es nach wie vor so ist, dass jedes Unternehmen auch sein Organisationsmodell finden muss und auch sein Betriebssystem finden muss, wie es am besten arbeiten kann. Ich glaube aber, was schon Merkmale sein sollten, ist eben eine viel stärkere Mitverantwortung der Menschen im Unternehmen zu erzeugen durch das Organisationsmodell, eine Mitverantwortung bei Unternehmensentwicklungen, bei neuen oder bei Dienstleistungen und Produkten, die das Unternehmen für Kunden erbringt oder die auch intern erbracht werden, also eine viel engere Kollaboration. Ich glaube, was ganz wichtig ist für Organisationsmodelle, ist das funktionsübergreifende Arbeiten, also raus aus dem Taylorismus, rein in übergreifendes Denken und Arbeiten, in Netzwerken denken und arbeiten. Dann glaube ich, ist sehr wichtig, hierarchiefreier zu arbeiten, also mehr in Rollen zu denken, nicht mehr in Hierarchien und in Strukturen, sondern eher in Rollen und in verändernden Rollen zu denken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mehr auf die Stärken zu achten, die Kompetenzen zu achten und diese zu ziehen aus der Organisation oder zusammenzubringen. Ja, Eigenverantwortung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber das hat auch viel damit zu tun, wie Eigenverantwortung dann auch praktiziert wird. Also auch das ist wieder so eine systemische Sache. Ich kann nicht eine hierarchische Struktur haben und ausrufen, ihr habt jetzt alle mehr Eigenverantwortung, wenn ich dann die Vorschläge entweder gleich wieder wegbügle oder anders entscheide. Die Vorschläge müssen eine Chance haben, auch realisiert werden zu können. Von daher gesehen sind das immer systemische Aspekte, die, glaube ich, wichtig sind bei Organisationsmodellen. Ja, und nicht vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ne? Einfach mal Dinge auch ausprobieren und nicht alles starr gleich durchdefinieren, sondern vielleicht mal einen Bereich, einen neuen Weg machen lassen.
Auf dem Weg entscheiden.
Ja, ganz korrekt.
Aber würdest du sagen, ich meine, wenn man mal in der Gesellschaft guckt, alles individualisiert sich mehr, ne? Das Marketing, alles wird immer konkreter auf den Menschen zugeschnitten. Funktioniert das denn jetzt auch in einem Unternehmen? Weil, ne, mit Führungskräften, wenn man sich mit unterhält, sagt, ja, ne, der eine möchte so geführt werden, der andere möchte so geführt werden. Und das sind ja auch die Impulse, die man gerade überall so liest, ne, dass man sagt, ja, führe nicht ein Team ganzheitlich, sondern jeden Menschen anders. Funktioniert das denn überhaupt in der Praxis, eine Kultur zu schaffen? Du hast eben die Eigenverantwortung angesprochen. Manche Menschen möchten auch gar keine Verantwortung übernehmen. Die sind froh, ne, dass es da jemanden gibt, der einem etwas sagt und sie sind super in der Umsetzung. Also da kommen bei mir immer so ganz viele Fragezeichen auf, so dieses, schafft man eine Kultur, in der alle Bedürfnisse berücksichtigt werden von den Menschentypen, weil wir ja alle anders sind, auch ne, Stichwort Generation, wir haben halt alle andere Bedürfnisse, Erfahrungen gesammelt. Siehst du diese individuelle Führung, diese individuelle Kultur, siehst du die in der Zukunft?
Ja, ich würde mal sagen, die ist zum Teil ja auch heute schon Realität, also Ich glaube, da geht jetzt kein Weg dran vorbei, dass Unternehmen, bleiben wir nochmal bei dem Stichwort Plattform, diverse Teams, diverse Menschen haben, auch heute schon. Und ich glaube, dieses humanzentrierte Arbeiten bedingt ja auch, dass du auf diese individuellen Bedürfnisse auch Rücksicht nimmst. Und das verändert die Rollen und auch die Rolle der Führung. Die Führung ist nicht mehr die klassische Führung, sondern die Rolle ist eher eine Kooperations-, Moderations- und Coaching-Rolle. Also eben das Wissen, die Fähigkeit eines Teams mit ihren Stärken zu fördern und zusammenzubringen mit anderen, das ist eigentlich dann eher die Kunst. Und die Kernfrage ist, glaube ich, eher, wie führt man eigentlich ein Unternehmen in der Zukunft richtig? Ja. Und das ist eben nicht die klassische hierarchische Struktur. Wobei auch da muss man wieder sagen, es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Situation und das Unternehmen an. Ich sage mal, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, das in einer extremen Krisensituation ist und das jetzt ganz hart in die Kosten rein muss, da wirst du an einer straffen Führung nicht vorbeikommen. Da kannst du jetzt nicht anfangen, hier große Eigenverantwortungsthemen zu starten. Natürlich kannst du das auch machen, aber manchmal ist da auch Zeit, spielt Zeit eine Rolle und Geld sowieso. Da brauchst du vielleicht doch wieder interimsweise eine etwas straffere Führung. Also das zu verallgemeinern ist echt schwierig, diese Frage. Ich finde, man muss da persönlich immer im Unternehmen seinen Weg gehen. Ja.
Ist es das, was du auch anderen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest, die jetzt eine Transformation vor sich haben, mittendrin sind oder auch eine planen? Was würdest du denen mitgeben wollen?
Also ich würde denen zwei, drei Dinge mitgeben. Das eine ist, reinhören in die eigene Organisation. Was möchten eigentlich die Menschen gerne tun? Reinhören natürlich auch in die Kunden, das ist klar. Und in das Ökosystem eines Unternehmens, denn daraus ziehst du schon mal 80-90% des Wissens für die Veränderung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist eigentlich vieles da in der Regel. Das zweite wäre, ich würde empfehlen, mir dann Impulse auch zu holen von außen, also von anderen, die bestimmte Dinge schon vorangetrieben haben, die ihre Erfahrungen gemacht haben und dieses Wissen einfach im Unternehmen auch teilen und für alle auch zugänglich machen. Das gilt auch für den ganzen Prozess. Also völlige Transparenz und Ehrlichkeit und Zugänglichkeit der Informationen, das ist, glaube ich, unabdingbar. Und dann würde ich empfehlen, Mut zu haben. Also nicht gleich das ganze Kind mit dem Bade ausschöpfen, sondern zu experimentieren. Also erstmal in Teilbereichen den Mut haben, Dinge zu gestalten, ausprobieren zu lassen, auch mal umsetzen und Erfahrungen damit sammeln und dann erst skalieren und ausweiten. Also das würde ich auch ganz dringend empfehlen.
Und wenn du dich jetzt auf eine Sache beschränken müsstest, Jörg, denn das ist immer die abschließende Frage in unserem Podcast. Das Motto von uns, von den Detox Rebels ist ja, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Passt ja auch, glaube ich, ganz gut zu deinem Verhalten, zu deinen Visionen. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen, wenn du dich auf eine Sache jetzt festlegen müsstest?
Also spontan ist mir tatsächlich in den Kopf gekommen, einfach noch mehr miteinander sprechen und einander zuhören. Und eben, ja, eben dieses Human Experience Design vielleicht als Leitlinie dazu nutzen.
Weil in Amerika, hast du mir im Vorgespräch gesagt, ist es schon sehr verbreitet. In Deutschland hast du noch nicht so das Gefühl, dass da so ein Fokus drauf gesetzt wird, oder?
Absolut, ja. Das ist so, ja. Mhm.
Super. Jörg, dann, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Impulse. Ich muss sagen, die Zeit ist doch schneller rumgegangen als gedacht. Also ich meine, das ist jetzt, ich glaube, 90 Podcast-Folgen mache ich hier schon, aber das war heute wirklich wie im Sprint in Anführungsstrichen. Also ich habe jetzt hier gerade geguckt und dachte schon, was, wir haben schon eine Stunde gesprochen. Also kam mir gar nicht so vor, das als Kompliment schon mal.
Danke, hat viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, vielen Dank dir. Und wer mehr über dich erfahren möchte, wer sich mit dir vernetzen möchte, du bist aktuell auf LinkedIn ein bisschen ruhiger geworden, aber normalerweise bist du da sehr aktiv. Also Jörg Staff, dort wird man dich finden. Und ich glaube, dann können wir auch alle gespannt sein, was vielleicht die nächsten Wochen, Monate dann von dir noch kommt. Du hast mir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass es ein paar Ideen von dir gibt im Hintergrund. Deswegen, ich bin gespannt.
So ist es. Ganz herzlichen Dank. Ja, und ich freue mich natürlich über jede Verlinkung. Und ab Juli, August werde ich wieder aktiver. Das verspreche ich dir.
Super. Dann vielen Dank. Und alle, die uns zuhören, noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Tschüss.